Mai 1999. Mount Everest. Erstaunlich gutes Wetter. Das Team um Eric Simonsen und Jochen Hemleb hat innerhalb von 6 Wochen verschiedene Hochlager errichtet und ausgerüstet. Von dem höchsten, von Lager 6 auf 8200 Metern, bricht der Suchtrupp, der sich mittlerweile an die Höhe gewöhnt hat, auf. Die eigentliche Suche nach Mallory und Irwin beginnt.
The suspected search area is some 70 to 90 meters, so 230 to 300 feet below and some 600 to 900 feet west of Camp 6.
Jochen Hemleb geht nicht mit dem Bergsteigerteam los. Er ist im Basislager positioniert, 3000 Höhenmeter weiter unten, fast 20 Kilometer von dem Suchtrupp entfernt. Und trotzdem ist er dabei. Die Bergsteiger tragen ein von ihm zusammengestelltes Handbuch mit sich, das ihnen metergenau erklärt, wo sie mit ihrer Suche ansetzen sollen. Mit einem Teleskop beobachtet Jochen Hemleb das Geschehen.
Dave, we are glad to hear this. How is everyone doing up there?
Über Funk ist er mit den Bergsteigern verbunden, um sie gegebenenfalls von seinem Beobachterposten aus zu dirigieren. Sollte eine Spur gefunden werden, würde er versuchen, sie zu bewerten und einzuordnen.
So war meine Aufgabe sozusagen die des Detektivs, nämlich Spuren zu lesen.
Die wichtigste Fährte, die sie hatten, war die des Chinesen Wang, der unweit des chinesischen Hochlagers von 1975 einen alten englischen Toten gesehen hatte. Jahrelang tappte man im Dunkeln, wo sich dieses chinesische Hochlager denn nun eigentlich befunden hatte, von dem Wang zu seinem 20-minütigen Alleingang aufgebrochen war. Hemleb studierte das einzige Foto, was es von diesem Lager gab. Indem er sich an markanten Stellen im Hintergrund des Fotos orientierte und diese mit detaillierten Karten der Nordflanke verglich, arbeitete er heraus, wo sich das chinesische Hochlager befunden haben musste. Aber konnte der 27-Jährige in seiner Frankfurter Studentenbude 8000 Kilometer vom Mount Everest entfernt nur anhand von Kartenmaterial wirklich eine solch punktgenaue Aussage machen? Würden die Bergsteiger unter seiner Anleitung wirklich Erfolg haben?
Also unsere Suchmannschaft war oben am Berg am Morgen des 1. Mai 1999 unterwegs im Suchgebiet auf 8200 Meter. Und ich hatte sie im Teleskop, konnte sie sehen. Es waren 5 kleine Punkte, die ich da oben sah, die sich so langsam vorwärts bewegten. Und das fing dann natürlich gleich unheimlich vielversprechend an.
What you got, Dick?
Dass Jake Norton, einer der Bergsteiger, eine alte Sauerstoffflasche von einer chinesischen Expedition gefunden hatte. Und da wussten wir anhand dieser alten chinesischen Sauerstoffflasche, dass wir uns buchstäblich auf den Fußspuren der Chinesen bewegten. Und wenig später, war eigentlich nur eine halbe Stunde dann vergangen, kam eben dieser seltsame Funkspruch von Konrad Enker, der eben sagte, das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Felsblock zu beklettern mit Nagelschuhen, bin ich runtergefallen.
Felsblock, das ist das vereinbarte Schlüsselwort. Der Code sozusagen würde einer der beiden Verschollenen gefunden werden. Denn solch ein Fund sollte vorläufig geheim gehalten werden. Eine notwendige Vorkehrung, denn der Funkverkehr der Expedition wird wegen der brisanten Suche von anderen mitgehört.
In dem Moment dachten wir im Basislager, war das jetzt möglicherweise die entscheidende Nachricht? Hatten sie da oben tatsächlich was gefunden? Danach brach der Funkverkehr ab. Sie sagten überhaupt nichts mehr, unsere Suchmannschaft. Und alles, was ich durchs Teleskop sah, war, dass sie sich alle an einem Platz versammelten und sich dann über Stunden hinweg, es waren fast 3 Stunden, nicht vom Fleck bewegten. Und ich wusste einfach, da oben ist was passiert. Dort oben ist was gefunden worden. Eine andere Erklärung konnte es gar nicht geben. Und am Abend meldeten sie sich dann zurück aus dem Lager 5. Sie sagten einfach nur, es geht uns gut, wir sind in Sicherheit, nicht irgendwie, wir haben was Großesartiges gefunden. Aber der letzte Funkspruch abends um 6 Uhr, bevor sie dann dort oben die Nacht verbrachten, da sagte dann Dave Hahn einfach nur am Ende des Funkspruchs: Jochen, du wirst jetzt ein sehr glücklicher Mensch sein. Jochen, you are going to be a happy man. Und in dem Moment wusste ich, das ist es.
Der Fund auf 8200 Metern. Das Erste, was dem Bergsteiger Konrad Enker auffällt, ist ein Bein in einem Nagelschuh.
What appeared to be the lower part of a leg. I saw hobnail boots.
Dann erkennt er den unversehrten, muskulösen Rücken eines einst sehr athletischen Mannes. An den Kleiderresten erkennt er, dass er keinen Leichnam aus jüngerer Zeit gefunden hat. Er ruft die anderen Bergsteiger über Funk zu sich und während er auf sie wartet, überkommt ihn ein tiefes Gefühl von Ehrfurcht und Respekt. Der Tote, der da vor ihm auf dem Bauch liegend ausgestreckt ist, macht auf ihn einen seltsam friedlichen Eindruck. Er sieht aus wie eine griechische Marmorstatue. Der Wind hat dem Toten den größten Teil seiner Kleidung vom Leib gerissen. Seine Haut ist von der Sonne gebleicht. Sein Körper ist vollkommen erhalten, auf natürliche Weise mumifiziert. Gesicht und Oberkörper sind in den Boden unter ihm eingefroren. Die schlanken Finger seiner einst kraftvollen Hände greifen in das gefrorene Geröll. Die ausgestreckten Beine weisen talwärts. Eines ist gebrochen, das andere schützend darüber gelegt. Im Nacken finden die Bergsteiger am Hemd ein kleines Wäscheschild mit einem eingestickten Namen: G. Mallory. Da wissen sie, sie stehen vor dem berühmtesten Verschollenen in der Geschichte der Bergsteigerei.
This is George Mallory.
Really?
George Mallory.
Oh my God. Oh my God.
It said G. L. Mallory.
See that? George Mallory.
Oh my God.
Die 75 Jahre alte Frage nach dem Wie und Warum von Mallorys Tod kann sofort beantwortet werden. Denn um Mallorys Hüfte ist ein weißes, geflochtenes Seil geschlungen. Es ist noch etwa 3 Meter lang und an der Bruchstelle zerfranst.
Wir wissen, dass die beiden im Abstieg gewesen sind, als das Unglück geschah. Denn sie sind von einem Punkt aus abgestürzt, der unterhalb der Stelle lag, wo man die höchsten Spuren von ihnen gefunden hat. Sie sind abgestürzt, entweder beide oder das Seil ist schon gleich zu Beginn zwischen ihnen gerissen. Und Mallory ist in jedem Fall etwa 300 Meter weit abgestürzt, bevor er zum Halten gekommen ist. Mallory hat bei seinem Absturz sich Verletzungen zugezogen, die schwer waren. Er hat sich ein Bein gebrochen. Er hat sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen, die aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich war, selbst wenn er möglicherweise seinen Absturz noch kurze Zeit überlebt